Herzlich willkommen bei Mit Herz und Hake.
Der Podcast einmal quer durchs Gartenjahr. Wir sind Pflanzenarzt René Waders
und Hella Hofmann, Redakteurin bei der Zeitschrift Bild der Frau.
Und gemeinsam sprechen wir über das, was rund ums Gärtnern so anfällt.
Kommt mit uns ins Grüne, hier gibt's alles, was ihr wissen müsst. Herzlich willkommen, lieber René und alle, die uns zuhören, zu einer neuen Folge von Mit Herz und Hake. Und dieses Mal dreht sich alles um den Gartenmonat Mai.
Ja, hallihallo. Ja, der Mai, wunderbar. Und zwar, die Eisheiligen sind im Mai vorbei und dann kann's losgehen.
Über die Eisheilige sprechen wir sicher gleich auch nochmal, weil das hat doch bestimmt Auswirkungen auf alles, was bei uns im Garten ist, oder?
Auf alle Fälle. Also ich denke mal, das ist nicht mehr ganz so dramatisch, wie man das früher immer so gesehen hat. Es ist ja auch so, früher hat man wirklich drauf geachtet, da war das sogar so in der Nachkriegszeit, war das sogar gesetzt, dass man Gemüsepflanzen zum Beispiel erst nach den Eisheiligen verkaufen durfte und auspflanzen durfte, damit es eben nicht passieren kann, dass sie kaputt gehen oder verfrieren und dass dann eben nicht genügend Lebensmittel zur Verfügung standen. Also das ist ja heute alles nicht mehr so. Heute kriegt man alles schon vor den Eisheiligen und viele Pflanzen schon vor den Eisheiligen zum Erfreuen des Gärtners, der dann zweimal verkaufen kann.
Aber lass uns doch mit was Schönem beginnen. Und zwar, der Mai ist eine wahre Blumenpracht. Davon gehe ich mal aus. Was blüht denn jetzt? So schön bunt. Das blüht jetzt.
Der Mai ist ja das Tor zum Sommer. Na, also es geht ja jetzt, es ist wirklich los. Und was blüht alles im Mai? Sogar die ersten Rosen können im Mai blühen. Also das kommt immer darauf an, was man, für Rosen gepflanzt hat. Aber Stauden, ja, ganz viele Stauden blühen jetzt schon. Das geht jetzt los mit Beet- und Balkonpflanzen. Das heißt, die Balkonkästen fangen an zu blühen. Das heißt, die Erdbeeren, die sind in der Blüte und setzen auch schon die ersten Früchte an. Die Pfingstrosen, und das ist auch ganz wichtig, die fangen an zu blühen. Und da will ich eigentlich gleich mal so einen kleinen Tipp reinwerfen, weil das immer ganz, ganz wichtig ist. Ich werde immer gefragt, warum blühen meine Pfingstrosen nicht? Ja, ist ja ganz oft so, dass das passiert ist, die Pfingstrosen nicht blühen wollen. Und warum ist das so? Man muss sich vorstellen, die Pfingstrose, wenn die mehrere Jahre immer an einem Standort steht, dann geht die immer tiefer in den Boden. Ja, die geht immer tiefer in den Boden. Und wenn die Pfingstrose zu tief im Boden ist, dann bringt sie nur Blätter und keine Blüten mehr. Das heißt, bei den Pfingstrosen, wenn die dann so nach den Jahren auf einmal aufhören zu blühen, man weiß gar nicht warum, dann muss man sie einfach ein bisschen freilegen. Das heißt, so, dass man die kleinen Augen dann sieht und diese Knollen schon fast an der Oberfläche ist, so nur leicht abgedeckt, dann blühen die Pfingstrosen auch wieder. Also das ist halt nochmal ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn man sich wundert, warum die Pfingstrosen nicht blühen.
So einfach ist das dann.
So einfach ist das, ja. Ja, was ist noch so los? Tränendes Herz. Blüht wunderbar.
Super schöne Pflanze.
Bis vielleicht die Eisheiligen ihn fertig machen. Aber wir hoffen ja und wir wissen ja, wenn die Eisheiligen vor der Tür stehen, dann werden solche Pflanzen ein wenig abgedeckt. Die werden halt ein bisschen geschützt. Der Ahorn blüht. Also auch das ist auch ganz, ganz wichtig. Die Eberesche blüht, das Mandelbäumchen blüht. Ganz viele Bäume blühen halt. Und die Magnolie, kennt man ja auch sicherlich, die Magnolie blüht, ja.
So schön.
Ja, also Storchschnabel, also wieder als Staude, die blüht. Anemonen und Hyronfeilchen sind auch in voller Blüte. Felsenbirne fällt mir auch noch ein, auch eine wunderbare Blüte. Immer schön.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, man kann, um bei den Eisheiligen so ein bisschen vorzusorgen und vorzubeugen, dass nichts passiert, die Blumen nochmal wieder so ein bisschen abdecken. Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie wir gut durch die Eisheiligen kommen, damit möglichst nichts passiert?
Ja, also immer, ich sag einfach mal, das Vlies, das Handtuch oder das Bettlaken bereithalten, das ist eigentlich vollkommen ausreichend. Weil so starke Fröste gibt's nicht mehr. Da gibt's vielleicht nochmal 3-4 Grad minus. Viele, also unsere ganzen Kübelpflanzen können das ab, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber wenn man dann eben wirklich zu früh angefangen hat, die Eisbegonien zu pflanzen, ja, die heißen zwar Eisbegonien, die können aber kein Eis vertragen. Das heißt, die sind sofort erfroren, die sind sofort matschig. die muss man dann sogar wirklich abdecken. Auch Geranien und Co., wenn die Balkonkästen dann so einen richtigen, ja, ich sag mal, so einen Frost noch abbekommen, dann ist das nicht schön. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also das reicht manchmal hin, wenn man die Balkonkästen schon hat, dass man sie unten auf den Boden stellt oder so, einfach vom Geländer runternimmt und irgendwie geschützt an die Wand stellt. Das reicht meistens aus.
Wenn denn so Pflanzen irgendwie betroffen sind und nochmal halb verfroren sind, gibt es dann noch eine Rettung oder sind sie hinüber?
Ja. Die Mutter Natur, die hat da natürlich immer Tricks auf Lager. Die treiben alle wieder neu durch. Aber das braucht natürlich Zeit. Ja, das ist halt die Mutter Natur, der schert das überhaupt nicht, ob ich jetzt einen schönen Balkonkasten habe und dass der oder ob mein schöner Balkonkasten erst wieder im August schön ist. Ja? Also das ist halt, darum muss man immer ein bisschen aufpassen. Weil die Pflanzen sind ja alle in der Gärtnerei vorgetrieben und vorgezogen in Wärme.
Und wenn es dann kalt wird,
dann das mögen die nicht.
Das mögen die nicht. Was können wir denn im Mai ernten? Wir haben im April schon so einen halben kleinen Salat ernten können, aber jetzt im Mai kommt noch was dazu?
Erntetipp. Dafür ist die Zeit jetzt reif.
Also ich sag mal, das Erste, was man ernten kann, natürlich Radieschen habe ich schon gesagt, es geht die ganze Zeit, Spinat, aber was jetzt richtig schön ist und was richtig toll ist, Spargel. Ja, Spargel gibt's. Spargel, meine Lieblingsgemüse, Grünspargel, macht die wenigste Arbeit und für mich am leckersten, besser als der gebleichte Spargel, da muss man ja Welle anhäufeln und stecken und so. Und bei meinem Grünspargel, der kommt jetzt überall, ist der draußen, den schneide ich einfach mit der Schere ab und der wandert so, wie er ist, auf dem Grill, vielleicht noch eingewickelt in ein bisschen, ja, Speck, wenn man nicht unbedingt Veganer ist, aber ich, das ist wirklich super, super lecker und den kann man jetzt ernten.
Lass uns noch mal kurz beim Spargel bleiben, weil ich glaube, okay, die wenigsten, zumindest kenne niemanden, der schon mal versucht hat, Spargel zu ziehen und anzubauen. Und jetzt behaupte ich einfach mal, das machen die wenigsten. Ja, du sagst es so einfach.
Ist so einfach. Also man kann heute Spargel pflanzen wie Salat. Ja, das Einzige, was man besorgt, sich Spargelpflanzen. Das heißt also keine Wurzel, wie man das früher gemacht hat. Früher hat man Rhizome gehabt, muss man ein tiefes Loch buddeln und da hat man ganz viel. Aber gar nicht. Spargelpflanzen muss man nur mal googeln, kann man kaufen. Die sind in Presstöpfen oder in kleinen Töpfen vorgezogen. Diesen Topf nimmt man, den setzt man in die Erde und nach 2 Jahren kann man den ersten grünen Spargel ernten. Also nicht so voll, aber da darf man schon mal probieren. Und dann hat man die nächsten 10 Jahre jedes Jahr seinen eigenen Spargel und das ist eine wunderbare Sache. Der kriegt ab und zu mal ein bisschen Dünger. Der sieht auch ein bisschen dekorativ aus. Der sieht ja schön aus. Den kann man auch im Kübel pflanzen. Also dann hat man eben so, ja, ich sag mal, aus einer Spargelpflanze, wenn die gut mit Nährstoffen versorgt ist, kann man ungefähr, ja, ich sag mal, 250 Gramm Spargel ernten.
Im Jahr?
Ja.
Also, und dann die nächsten Jahre, wie du gerade schon gesagt hast.
Immer weiter. Am Anfang ein bisschen weniger, aber das wird dann immer ein bisschen mehr und zum Ende hin wird es wieder ein bisschen weniger. Aber es ist eine total tolle Sache. Und wenn ich irgendwo zu Besuch bin und ich irgendwo eingeladen bin, dann bringe ich immer so ein Körbchen Spargel mit. Ist besser wie jeder Blumenstrauß.
Dann machst du Eindruck auch, oder?
Auf alle Fälle.
Und sag mal, wann setze ich denn die Pflanzen? Damit sind wir enden ja jetzt schon, aber wann für nächstes Jahr dann?
Das kann ich jetzt loslegen. Ja, die Spargelpflanzen gibt's meistens jetzt auch schon, auch im Mai. Da setze ich die jetzt einfach ins Beet. Ich mache mir ein Beet bereit und pflanze die jetzt rein. Dann wächst die das ganze Jahr über. Die wird auch richtig groß. Die Spargelpflanze, die kann dann schon, in diesem Jahr schon 60, 70 Zentimeter hoch werden. Also da sieht man das richtig und die vermehrt sich auch gut. Im nächsten Jahr lässt man sie auch komplett wachsen. Im Herbst wird sie runtergeschnitten und im nächsten Jahr treibt sie wieder durch. Da macht man noch nichts, damit sie sich erstmal entwickeln kann, damit es eine richtig schöne, starke Pflanze wird. Und auf dem folgenden Jahr darf ich ein wenig ernten. Das heißt, von diesen neuen Trieben, die da kommen, die ersten lasse ich kommen, ja, damit sich Pflanze wächst und dann kann ich da mal ein, zwei davon abschneiden und schon mal probieren. Und nach dem dritten Jahr geht die Ernte richtig los und da kann ich sie alle radikal runterrasieren bis Johanni, bis zur Sommersonnenwende. Und nach Johanni lasse ich sie dann wachsen, damit ich sie nicht tot ernte.
Und ich habe dich jetzt vorhin unterbrochen. Ich glaube, du wolltest eigentlich, bevor ich diesen Spargel-Exkurs gemacht habe, eigentlich was zu Frühlingszwiebeln, glaube ich, sagen.
Frühlingszwiebeln, die kann man jetzt auch ernten. Ne? Es gibt auch Staudenzwiebeln zum Beispiel, die jetzt auch richtig schön sind. Da isst man eigentlich das Grün. Ja, das ist halt irgendwie, da kann man ja ein ganzes Jahr fast drüber ernten. Mairübchen geht auch gut, aber was eben auch noch richtig gut ist, es gibt noch zwei Dinge, die man jetzt ernten kann. Das ist erstmal der Rhabarber. Na, wer Rhabarber liebt, ich liebe Rhabarberkuchen. Na, das ist einmal.
Oder Pudding. Rhabarberpudding ist auch sehr lecker.
Na, Pudding mag ich nicht so gerne, der ist mir zu matschig. Aber Rhabarberkuchen ist wunderbar. Was man noch? Die ersten Erdbeeren, ja, ganz klar. Und was ganz, ganz wichtig ist. Kennst du Hugo?
Das Getränk.
Ja?
Ja, na klar.
Ja, denke ich doch, oder? Trinkst du gerne?
Nee.
Ach so, trinkst du nicht gerne. Nee. Aber eine Grundlage für Hugo sind die Holunderblüten.
Und die kann ich jetzt auch ernten.
Da kann man jetzt Holunderblütensirup draus machen und man muss ja keinen Hugo draus machen, aber Holunderblütensirup ist so, so gesund. Darum, ja, man sagt ja, der Holunder, das ist, ich sag mal, der Medizinbaum in jedem Haushalt. Ja, im Holunder, der nennt sich auch Hollerbusch. Warum Hollerbusch? Weißt du auch, warum er Hollerbusch heißt?
Ah, ich muss passen, aber ich meine, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben und offensichtlich habe ich mir es nicht gemerkt.
Ja, das siehst du dann. Das ist aber auch wirklich das. Du musst dir schon mal das merken, wenn ich dir was erzähle. Ja, du musst ja auch mal einen grünen Daumen. Hollerbusch heißt, weil Frau Holle da drin wohnt.
Ah, okay.
Ja, Hollerbusch, Frau Holle. Und es ist ganz wichtig, darum, jeder, der einen Holunder im Garten hat, also man sollte immer einen Holunder im Garten haben. Und wenn man den Holunder ja aus dem Garten verbannt, das heißt, wenn ich der Meinung bin, ich muss ihn raushacken oder weghacken, dann sagt man nach, dass es dann ganz schlecht ist für die, ja, dann wird man krank. Dann kommt man in finanzielle Schwierigkeiten. Also immer bitte schön Holunder. Einer muss im Garten bleiben. Man darf ihn gerne zurückschneiden. Der wächst ja sehr stark und sehr groß. Also Frau Holle wird auch nicht ärgerlich sein, wenn man ihn ein bisschen zähmt. Aber Frau Holle ist ärgerlich, wenn man ihr zu Hause aus dem Garten verbannt.
Ja, zu Recht.
Ja, und das ist auch ganz wichtig. Ist nur wirklich eine Pflanze für die Nützlinge. Also man sieht am Holunder ganz viele Blattläuse. Da werde ich immer gefragt. Und dann so, ja, kann ich was gegen die Blattläuse machen? Ich sag ignorieren, das ist ganz wichtig, einfach ignorieren. Warum? Weil das sind die richtig dicken, fetten, schwarzen Blattläuse, da freuen sich die Meisen, die können ihre Brut damit ernähren, da kommen die Marienkäfer, also alles gut. Irgendwann kommt man wieder vorbei an seinem Holunder und da sind die Blattläuse alle weg und dann hat die Natur alles geregelt.
Du hast selbstverständlich auch einen Holunder in deinem Garten.
Nicht nur einen.
Dann passiert dir nichts.
Und es ist auch ganz wichtig, da wo der Holunder sich aussät selber, ist meistens eine Wasserquelle, ja, in der Nähe. Also da kann man dann auch, weiß man, da ist vielleicht eine Wasserader und so, das ist halt auch so. Das war früher immer so, die Bauern, die früher in die Kirche gegangen sind und wenn sie auch von der Kirche dann nach Hause, also nicht nach Hause, da gingen sie ja meistens nochmal so zum Frühschoppen in die Kneipe, aber auf dem Weg am Holunder wurde immer der Hut gezogen, ja, weil man wusste, das ist ein ganz wichtiger, den hat man magische Kräfte nachgesagt.
Okay, also vielen Dank für diese kleine pflanzliche Geschichtsstunde.
Ist ja auch mal wichtig, gehört auch dazu.
Ist ja auch spannend und ich merke es mir jetzt auch mit dem Hollerbusch. Du hast schon gesagt, was man ernten kann. Können wir denn jetzt auch noch was ins Beet setzen?
Ran an die Hake, die wichtigsten To-Dos.
Ich muss mal so sagen, wenn man jetzt über Ernten spricht, das, also jedes Mal, wenn du mich fragst, fällt mir wieder was Neues ein. Und jetzt fällt mir auch noch der Bärlauch ein. Also
ja, das, wir können ihn ja noch ergänzen.
Also es gibt ja so viele Sachen noch, die man jetzt langsam ernten kann. Aber der Bärlauch, finde ich, ist auch nochmal wichtig, weil das auch nur einmal im Jahr ist, den man erntet, bevor er blüht und den man schön verarbeiten kann und der super lecker ist. Den dürfen wir nicht vergessen. Also es gibt bestimmt noch ganz viele andere Sachen, die man ernten kann. Aber es ist natürlich auch ganz viel, was man eben jetzt aussät. Und zwar eigentlich fast alles, ja, weil der Boden, die Frostgefahr ist vorbei. Jetzt kommen die Bohnen ins Beet, denn Bohnen, Stangenbohnen, Erbsen, Mangold, rote Beete und Karotten, Pastinaken, Zwiebeln, nochmal die Kapuzinerkresse, also alles. Und alle vorgezogenen Pflanzen kommen auch jetzt alle raus. Jetzt kommen die Gurken, also die ich vorgezogen habe, raus. Jetzt kommen die Tomaten raus. Jetzt kommen die Artischocken raus. Jetzt kommen die Auberginen raus. Also alles das, was man hat, geht jetzt alles raus in den Garten.
Du bist ja kein Fan davon, Bohnen vorzuziehen, sondern bei dir kommen die direkt in den Garten.
Ja, genau. Das ist halt immer, also was ich mache zum Beispiel, man sät die Bohnen aus, dann nimmt man so einen alten Joghurtbecher und ihn stülpt man dann dort drüber, wo die Bohnen waren, damit sie dann eben nicht aufgefressen werden und damit es schön warm wird. Und damit habe ich immer gute Erfahrung.
Okay.
Und das geht so schnell. Oft ist es dann so, wenn ich dann die Bohnen rausgepflanzt habe und in den Töpfen, dann ist es vielleicht mal einen Tag warm und dann habe ich da nicht dran gedacht und dann vertrocknen die so schnell. Also besser ist immer aussehen, weil dann gehen die erstmal mit der Wurzel in die Tiefe und können sich schon so viel, viel besser mit Wasser versorgen. Weil im Mai ist es ja auch wirklich schon warm.
Ja, es kann richtig warm werden im Mai tatsächlich dann schon, ne? Gibt's denn, wenn wir jetzt alles draußen haben, dann müssen wir ja sicher auch an bestimmte Dinge denken. Also sei es Bewässerung, sei es Dünger, Gartenarbeiten, Gartenpflege. Was liegt da im Mai an, damit alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben?
Also ganz wichtig ist natürlich, dass man vorbeugend zum Beispiel jetzt was gegen die Wärme tut, also gegen die Hitze, gegen Wassermangel. Das heißt also, hier ist es wirklich ganz wichtig, dass ich zusehe, meine Beete zum Beispiel abmulche. Also das ist ganz wichtig. Dass eben kein Wasser, dass ich die Beete hacke. Das heißt, man sagt ja auch, einmal hacken ersetzt zweimal gießen. Also dass der Boden immer regelmäßig durchgehackt wird und locker bleibt. Also das ist ganz wichtig. Die unerwünschten Unkräuter jetzt schon immer entfernen, weil jetzt geht es noch relativ einfach, weil die noch nicht so groß sind. Das sollte man unbedingt machen. Gucken, wenn man keine Nährstoffe in den Boden gebracht hat, der Nährstoffe jetzt Dünger, organischen Dünger einbringen, einhacken in den Boden. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und was natürlich jetzt auch immer los ist, das heißt also, wenn ich jetzt ausgesät habe, das heißt in Reihensaat meine Mohrrüben zum Beispiel, ja, dann muss ich die verziehen, ja, das ist halt immer, die sind ja meistens viel zu dicht, damit sie gut wachsen können.
Also denen ein bisschen mehr Platz im Garten dann zu geben?
Genau, die stehen ja viel zu eng durch meine Aussaat und dann ziehe ich da ab und zu mal ein paar Pflanzen raus, dass es eben, ja, dass es denen gut geht, ja. Wenn ich zum Beispiel, es ist auch eine gute Zeit, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Ecken habe in meinem Garten, was auch mal ganz wichtig, die ich vielleicht gerade nicht nutze, ist jetzt die richtige beste Zeit, um so Blühwiesen auszusehen, ja. Das heißt also, um wirklich so Wildecken auszusehen, wo ich dann eben Nützlinge anlocke, weil das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig. Die Nützlinge in meinem Garten sorgen dafür, dass eben das Gleichgewicht erhalten bleibt. Da gehören zum Beispiel ganz, ganz wichtig die Marienkäfer, haben wir schon gehört, die dann eben die Blattläuse fressen, ja. Dann sollte ich immer darauf achten, zum Beispiel jetzt, und zwar die Kohlgewächse, die ich habe, die könnte ich jetzt mit Netzen schützen. Das heißt, da kaufe ich mir Gemüseschutznetze und da werden die Kohlpflanzen dann geschützt vor Kohlweißling, Kohlfliege und was es so alles gibt. Und, ja, was fängt auch noch an? Ich würde einfach mal sagen, die Schnecken, ne?
Die kommen auch zuhauf. Und da gibt's ja ganz, ganz viele Klagen immer drüber. Die Schnecken fressen mir alles an. Und es gibt auch diverse, ja, Tipps, die man immer hört. Also die einen probieren es mit Eierschale, wo die Schnecken dann nicht drüber krabbeln zum Beispiel. Aber was hilft denn tatsächlich gegen Schnecken, René?
Bloß keine Panik. Das wirkt natürlich gut.
Also da kann ich dir was zu erzählen mit diesen Eierschalen. Also wir haben ja Versuche gemacht. Es gibt ja ganz viele. Es gibt so Muschelkalk, was man kaufen kann. Das nennt sich dann Schneckenbarriere, was man so ringsrum streuen soll. Wir haben mal ausprobiert und wollten wissen, wie breit muss so eine Schneckenbarriere sein, damit die Schnecke nicht drüber kommt. Wir waren bei 30 Zentimeter angelangt und auch bei 30 Zentimeter haben die Schnecken Räuberleiter gemacht. Das heißt, dann Schnecken vor, die haben vorgeschleimt, dann ist die andere Schnecke auf die andere, irgendwann sind sie umgefallen, dann ist die nächste Schnecke drüber gegangen und so haben sich ihre eigene Brücke gebaut und dann waren sie denn doch in der Mitte beim Salat angekommen. Also, Schnecken sind super intelligente Wesen und das kann man sich zunutze machen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Es gibt wieder Leute, die zu mir sagen, ach, das ist ja nicht so schlimm, ich nehme ja Bio-Schneckenkorn, was ich dann streue, davon gehen die Schnecken weg. Ja, aber ich finde das nicht so gut, weil wenn sie jetzt oder wenn du mal die Schnecke fragen würdest, sag mal, Schnecke, wird sie jetzt biologisch oder chemisch sterben? Die Schnecke will gar nicht sterben, ne? Und wir können uns die Intelligenz der Schnecke zunutze machen und eine ganz einfache Sache: Schnecken lieben grüne Gurke. Ja, also das heißt, diese holländische Salatgurke, diese großen, die ist voll mit Wasser und das ist das, was die Schnecken brauchen. Die brauchen Feuchtigkeit, die brauchen Wasser. Die grüne Gurke kaufen, an 3-4 Stellen in meinem Garten so Scheiben mit grüne Gurke, immer frische, hinstellen und ein Brett daneben. Nachts werden die Schnecken von dieser grünen Gurke magisch angezogen, fressen an der grünen Gurke, verstecken sich unter dieses Holzbrett, was ich denn da hingelegt habe und ich brauche wirklich nur am nächsten Tag gehen, Holz bringt, um den Schnecken absammeln, rüber zum Nachbarn und dann wieder hinstellen. Das ist eine ganz einfache Sache, funktioniert eigentlich richtig gut. Nebenbei kann ich noch mit ein bisschen Mulchmaterial arbeiten, wie zum Beispiel Wurmfarn. Schnecken wissen, dass Wurmfarn giftig ist. Und wenn ich das dann immer noch mal ein bisschen zwischen meine Beete lege, dann machen die einen Bogen drum. Und so kriege ich das hin, dass eben die Schnecken nicht alles auffressen. Weil eins ist wichtig, was man lernen muss als Gärtner, als Kleingärtner, als Gemüsegärtner, gönnen können. Das heißt also, immer ein bisschen was abgeben, ganz ohne Schnecken geht es nicht, weil die brauchen wir in unserem Garten, weil das ist so ein Aufräumkommando. Die fressen natürlich abgestorbenes Pflanzenmaterial, die fressen auch tote Insekten, die machen ihn sauber in meinem Garten.
Aber René, kriegen wir dann nicht Ärger mit unserem Nachbarn, weil der natürlich dann die ganzen Schnecken hat?
Ja, das kommt nur drauf an, wenn der Nachbar das hier natürlich auch hört, dann schon.
Ja.
Dann bringt man sie in den Wald.
Genau, es gibt ja, vielleicht hat der eine oder andere auch eine Wiese in der Nähe, Wald in der Nähe. Weil wir wollen ja die auch nicht so nah lassen, dann kommen die doch alle wieder. Dann müssen wir irgendwann einen Haufen Gurken in den Garten legen.
Genau, das ist halt immer, es kommt ja immer darauf an, wenn der Nachbar weiter weg ist, dann geht das. Aber wenn der natürlich, wenn man in so einem Reihenhaus ist, dann kommen sie schon wieder. Ja, das war ja natürlich auch nur ein Scherz. Das sollte man natürlich nicht machen.
Natürlich. Also wichtig ist, die sammeln sich dann und dann geben wir denen ein anderes Zuhause, möglichst weit weg von unserem Garten.
Genau, und wenn man zum Beispiel mal sehr viele Blattläuse hat in seinem Garten, und es gibt ja auch viele, die sagen, ich habe so viele Blattläuse in meinem Garten und ich werde da nicht her und ich finde, dass meine Pflanzen leiden, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also das Erste, was man machen sollte, vielleicht mal ein paar Meisenkästen in den Garten hängen. Warum? Weil so eine Meisenfamilie, die verputzt da so tausende von Blattläusen, ja, das ist halt eine gute Sache. Und was ich auch machen kann, wenn ich mal spazieren gehe und ich sehe irgendwo an irgendeinem Busch ganz viele Marienkäfer, dann nehme ich auch ein Tuch, halt ein Tuch drunter, schüttel mal ein paar Marienkäfer ab, die nehme ich in meinen Garten und die bringe ich dann eben an den Busch, an die Sträucher, an die Rosen, wo ganz viele, ja, Blattläuse sind. Das funktioniert auch richtig gut, das geht.
Also ein bisschen Futter bringen und damit gönnen können, hast du gesagt.
Auf genau. Alle Fälle. Das ist ganz wichtig. Und das Nächste, was man natürlich auch immer lernt, und das ist auch ganz, ganz wichtig, scheitern, nicht wahr? Also das ist halt, niemals klappt es immer gleich von Anfang an so, wie man sich das gerne wünscht.
Und dann muss man einfach es nochmal probieren.
Ja, learning by doing. Ja, also das ist halt einfach so. Genau, und das ist halt, und so haben die Gärtner das über Generationen gemacht, ja. Das heißt, also vor 100 Jahren gab es keinen Diplom-Ingenieur für Gartenbau, der da irgendwas gemacht hat. Das waren Gärtner, es waren einfach Gärtner. Vielleicht gab es den Obergärtner, ja, wo wir heute sagen Gärtnermeister. Aber der hatte eben die Erfahrung und diese Erfahrung hat er eben an seinen, ja, anderen Gärtnern weitergegeben. Und so wurde das von Jahr zu Jahr und hunderte von Jahren weitergetragen und es hat immer funktioniert.
Du hast vorhin auch noch gesagt, wenn man noch Ecken hat, dann kann man eine Wildblumenwiese anlegen. Gibt es da irgendwas drauf zu achten oder ich streue einfach fröhlich Saat aus?
Also da ist es drauf zu achten, dass diese Flächen mager sind. Das heißt, dass da nicht viel Dünger. Ich kann zum Beispiel diese Flächen abmagern, indem ich vielleicht mal ein paar Eimer Sand da mit einarbeite. Und da wachsen dann diese Wildblumen ja am besten.
Da kaufe ich so eine Saatmischung einfach, ne? Damit da möglichst eine Variation.
Genau, da guckt man, dass man vielleicht heimische Saatmischungen nimmt. Also dass man wirklich dann, und diese Blumenwiesen entwickeln sich eigentlich über Jahre erst so richtig. Also das heißt, man hat nicht im ersten Jahr gleich auf diese Wiesen, wo am ersten Jahr eine richtig viele bunte Blumen sind, die taugen eigentlich nichts. Ja, das heißt, die blühen im ersten Jahr schön, aber im zweiten und im dritten Jahr gar nicht mehr. Und wenn man die heimischen Mischungen nimmt, die blühen halt im ersten Jahr nicht so richtig, aber die kommen dann mit den Jahren, weil sich dann diese einzelnen Pflanzen auf diese Fläche etablieren können. Und dann hat man auch wirklich eine Naturwiese, die heimisch ist und die auch dann über Jahre wirklich schön aussieht und dann aber auch heimische Nützlinge anlockt, die dort ja in den Halmen überwintern und die dort Futter finden und die sich dort vermehren können.
Weil wir gerade über Schnecken gesprochen haben, was man ja so jetzt, wenn es auch irgendwie wärmer wird und man viel auf der Terrasse vielleicht sitzt, was auch richtig nerven kann, ist, wenn da so eine Gruppe Ameisen vorbeikommt. Hast du da eigentlich auch einen Tipp, wie wir die wieder loswerden?
Also die Ameisen kommen eigentlich immer nur dann, wenn Blattläuse da sind. Warum? Weil die Ameisen die Blattläusen melken. Ich sage immer, das waren die ersten Kreaturen, die die Massentierhaltung sozusagen entwickelt haben. Und wirklich richtig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also nur ein Beispiel. Wenn eine Blattlaus, wenn eine Blattlauskolonie etwas zu groß wird, müssen sich Blattläuse normalerweise andere Jagdgründe suchen und dann bekommen sie Flügel, ja, diese einzelne Tiere. Und mit diesen Flügeln können die dann wegfliegen, der Wind, also die können nicht richtig fliegen wie eine Fliege, aber sie torkeln dann sozusagen irgendwie an anderen Stellen. Sie werden mitgetragen von Tieren, von Menschen und können sich so weiterentwickeln. Aber was machen die Ameisen? Wenn die das sehen, beißen die denen die Flügel ab, dass sie nicht abhauen können. Ja? Also das ist halt, weil sie ganz einfach alle diese Blattläuse für sich haben möchten und die dann auch melken. Ja? Dass, wenn ich dann aber keine Blattläuse mehr habe oder weniger, dann habe ich natürlich auch weniger Ameisen. Man muss halt einfach dafür sorgen, dass so ein Gleichgewicht entsteht. Die Ameisen verteidigen natürlich auch ihre Blattläuse vor Marienkäfer und Co. Ja, das wissen die natürlich. Ja, wenn die ihre Ameisen fressen, dann kommen die Ameisen und verteidigen die. Jetzt gibt's natürlich Leute, die dann irgendwelche Leimringe um die Bäume oder so packen. Mhm. Aber oft ist es so, dass da nicht nur die Ameisen dran kleben bleiben, sondern eben auch andere Nützlinge, die wir eigentlich brauchen. Das ist eigentlich nicht so gut. Also an Bäumen und an Streu, also an Bäumen, an Obstbäumen zum Beispiel, wenn da ganz viele Ameisen sind, dann hilft meistens immer so eine Baumscheibe zu machen. Das heißt, eine Baumscheibe heißt also um den Baum so ein Beet anlegen mit Wildblumen. Das lockt eben auch Nützlinge an, das lockt Florfliegen an und das reduziert automatisch dann auch die Blattläuse. Okay. Und da gibt's auch weniger Ameisen. Und wenn man Ameisen im Rasen oder irgendwie auf der Terrasse hat, dann kann man Wermut verjauchen. Man besorgt sich Wermut. Das ist eine Pflanze. Wenn man Probleme hat im Garten, dann baut man sich Wermut an. Das heißt, es ist eine Staude, die kann man sich in den Garten setzen. Die wächst relativ stark und die wird dann verjaucht. Und diese Jauche gießt man dann in die Nester und das mögen die nicht.
Okay. Wie man Jauche macht, das haben wir hier auch schon öfter mal besprochen, vor allen Dingen beim Thema Brennnesseljauche auf jeden Fall.
Genau.
Dein Top-Tipp für den Monat Mai hat ja auch etwas mit, ich sag mal, Bewohnern zu tun.
Morgen wird's grüner. Der Top-Tipp vom Pflanzenarzt.
Genau, und zwar mit Bewohnern. Ja, ich sag mal, die Proteine in der Frucht. Nicht wahr? Das meine ich mir. Jetzt ist ja bald Kirschenzeit. Das heißt also, und wer will schon eine Kirsche mit der Made? Und es ist halt einfach so, dass ich immer wieder gefragt werde, das hätte es früher nicht gegeben. Auch früher gab es die Kirschfliege, die ihre Made in der Kirsche abgesetzt hat. Oft hat man da die Kirschen geklaut und die hat man schnell im Mund gesteckt und da hatte man gar keine Zeit zu gucken, ob da eine Made drin war. So, und heute ist man etwas mäkeliger. Das heißt, das wird immer geguckt, weil man das weiß und dann isst man sie nicht. Aber was kann ich nun tun, damit die Kirsche ja, madenfrei bleibt? Also grundsätzlich muss man immer wissen und überlegen, okay, wo kommt die Kirschfliege her? Die ist im Boden, die verpuppt sich im Boden, ja, und kommt, sobald die Kirsche gelb wird, kommt sie von unten nach oben und legt immer ein Ei an jeder Kirsche. So, was kann ich tun? Ich muss einfach ihren Zyklus unterbrechen. Und das mache ich ganz einfach so, dass ich unter dem Baum, unter dem Kirschbaum, einfach ein Vlies lege. Es gibt dieses Verführungsvlies, was wir vorher hatten, damit die Bäume oder damit mein Gemüse nicht erfriert. Das lege ich einfach unter dem Kirschbaum. Das macht man, das wird richtig so dicht gemacht und unter dem Kirschbaum gespannt gelegt. Und dann kommen die Kirschfliegen hoch. Die wollen eigentlich in den Baum, werden aber durch dieses Fliegen oder Fliegengas, egal was man da nimmt, werden daran gehindert, in den Kirschbaum zu kommen. Und man lässt es eben auch stehen. Manchmal ist es auch so, dass vielleicht die eine oder andere durchgekommen ist. Die können sich dann aber nicht mehr verpuppen, weil die Kirschen dann auf das Vlies fallen. Und normalerweise würden dann die Maden aus der Kirsche gehen und sich in den Boden verpuppen. Aber da dieses Vlies da drunter liegt, kommen die nicht mehr im Boden rein. Und so kriege ich das hin, dass mit der Zeit immer weniger Maden in meiner Kirsche sind und ich dann wirklich madenfreie Kirschen ernten kann.
Also eine Schranke bauen wir im Grunde.
So ganz einfach. Ja, du hast es jetzt einfacher gesagt.
Aber das ist doch gut, weil ich finde auch so dieses Pflücken und Essen, also ich bin auch eine, die dann erstmal nochmal die Kirsche von allen Seiten anguckt und da ist dann nicht noch was drin und so, weil das, wenn man es weiß, dann kann man nicht mehr so einfach da reinbeißen.
Das mache ich ja auch. Obwohl der Trend ja dazu geht, dass man eben auch Insekten jetzt verarbeitet aber es ist halt schon, wenn man das bewusst macht, ist das immer noch so eine Schranke in unserem Kopf und ja, und außerdem schmecken die ja dann auch nicht mehr, sind ja matschig und das ist nicht schön.
Genau, aber jetzt wissen wir, wie wir das verhindern können und dann gibt's keine Maden mehr in den Kirschen, die wir selber pflücken. Gibt es sonst noch etwas im Monat Mai, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
Ja, also Mai ist natürlich viel Arbeit im Garten. Man kann an seinen Obstbäumen, an seinen Beerensträucher unbedingt, wenn man Himbeeren hat zum Beispiel, dann werden die auch unbedingt gemulcht, damit die Feuchtigkeit im Boden bleibt, damit ich ordentliche Himbeeren ernten kann. Ich kann zum Beispiel die Seitentriebe an meinen Obstbäumen jetzt runterbinden. Das heißt, wenn die nicht richtig tragen, kann man durch das Runterbinden der Seitentriebe dafür sorgen, dass ein Assimilationsstau entsteht. Und dadurch habe ich dann aus Trieben, die in die Höhe sonst wachsen, wenn ich sie runterdrücke, kriege ich dann Fruchtholz daraus. Das kann man jetzt machen. Das heißt, die Seitentriebe beim Spalierobster, die kann man auch jetzt zurückschneiden. Man kann da dran arbeiten, dass man ordentliches Spalierobst hat. Man kann jetzt auch Pflaumen ausdünnen. Das heißt also, wenn die Pflaumenbaum sehr dicht sind, ich merke, da geht der Wind nicht richtig durch, darf ich die jetzt ein bisschen ausdünnen. Es gibt so viele Dinge und ich denke mal, alleine, wenn ich mir überlege, was ich jetzt auch mit dem Rasen machen müsste, ja, da können wir eine eigene Sendung drüber machen, weil da ist auch ganz viel Arbeit und damit ich dann eben auch einen schönen Rasen bekomme und jeden Tag in den Garten, das ist das, was jetzt anliegt.
Das ist im Grunde auch so ein bisschen so eine Disziplinsache, oder? Einfach jeden Tag einmal durch den Garten laufen und gucken, was gemacht werden muss. Und dann hält man alles in Schach.
Erst recht, wenn es um Wildkräuter geht. Also wirklich jeden Tag immer mal ein bisschen. Das ist eine gute Arbeit, das ist okay. Aber wenn ich dann mal 2 Wochen jetzt nicht in den Garten gehe, dann wächst mir alles über den Kopf. Weil jetzt ist Wachstumszeit. Jetzt schießt alles, jetzt wächst alles. Und das sieht man, wenn es dann mal 2 Tage geregnet hat, dann ist das wie verrückt. Dann man hat den ganzen Garten fertig, es hat 2 Tage geregnet und dann sieht man, wie alles wieder aus dem Boden sprießt. Und darum muss man dranbleiben.
Sag mal, ist das nicht ab und an auch ein bisschen frustrierend?
Nö, das ist eigentlich, ist es ja, warum werden Menschen, die einen Burnout bekommen haben, in den Garten geschickt? Weil der Garten ist schon, das ist Entspannung, war ganz wichtig. Es ist halt einfach so, die Pflanzen haben ihren eigenen Rhythmus, lassen sich nicht hetzen. Ich sag immer, egal, du darfst gerne am Rasenhalm ziehen, dadurch wächst ja nicht schneller. Das heißt also, man muss halt eben, ja, man muss sich halt treiben lassen vom Garten. Ja, und das Tolle ist, man hat immer ein Ergebnis. Und wenn du dann durch deinen Garten gegangen bist und hast mal Unkraut gehackt, dann sieht das wieder schön und sauber aus. Du siehst sofort, was du getan hast. Du hast sofort ein Ergebnis. Und wenn du das wirklich regelmäßig machst, kannst du mehr chillen im Garten, als du arbeitest.
Das klingt doch nach einem Versprechen.
Genau.
Vielen Dank, lieber René, für alles zum Gartenmonat Mai. Wie immer auch hier der Hinweis, es gibt alles nochmal nachzulesen in deinen Büchern. Da gibt es ja zahlreiche. Es gibt eine Pflanzensprechstunde von dir auf Facebook und YouTube und Instagram auch, ne?
Ja, genau.
Genau, Instagram ist dein Account Pflanzenarzt. Also wer jetzt noch ein paar Fragen hat zum Thema Mai, der findet da auf jeden Fall noch ein paar Antworten.
Genau.
Super. Vielen Dank und fröhliches Gärtnern.
Nicht zu danken. Ja, viel Spaß im Garten. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.